Lieber Gregi, hast du einen guten Lesetipp für die Sommerferien?
Hey, ja, habe ich. Ich entschwinde jetzt gerade ans Meer und ich bin im Moment der Mordfall näher vom Lesen vom ehemaligen Regierungsrat, Oberrichter, Präsident vom Verschworenen Gericht, Oberstaatsanwalt und Staatsanwalt Christian Huber. Er hat das zusammengetragen. Der Hans Neff hat am Morgen vom 22. Februar 1934 seine Frau tot in der Küche gefunden. Das ist zu einem spektakulären Prozess geworden. Im Zeitpunkt der Machtübernahme in Deutschland ist damit, das hat offenbar noch kein Protokoll gegeben. Er hat kein Protokoll gefunden von diesen Hauptverhandlungen, von diesen geschworenen Gerichtsverhandlungen. Er hat alles aus der NZZ, hat dort eine Morgenausgabe gehabt, Abendausgabe, hat alles zusammengetragen oder das meiste zusammengetragen aus der NZZ. Hochspannend, ich bin mittendrin, unbedingt lesen.
Gregi, ich gehe jetzt direkt vom Stuhl, weil ich lese die Biografie von Wladimir Rosenbaum. Ich habe ja im letzten Podcast etwas von seinen Memoiren vorgelesen und ich glaube, der Rosenbaum ist doch der Verteidiger vom Neff gewesen.
Ganz genau.
Das ist jetzt aber verdammt geil.
Er ist erstinstanzlich gewesen und nachher hat das dann abgegeben an einen jüngeren Kollegen.
Wollen wir da nicht einmal nachher Bücher tauschen?
Unbedingt tauschen und nachher können wir uns in einem unglaublich langweiligen Podcast vermutlich darüber austauschen über unsere Bücher.
Ich möchte noch schnell etwas vorlesen aus dem Rosenbaum, seinem Buch. Aus dem Buch von Peter Kamber über den Rosenbaum. Ich habe als junger Anwalt vielleicht 10, 15 Jahre lang meine 18 Stunden am Tag gearbeitet. Ich hatte meine Tagessekretärin und ich hatte meine Nachtsekretärin von abends um 8 bis morgens um 2 ungefähr. Ich war körperlich sehr widerstandsfähig. Das machte mir natürlich Spaß und der Erfolg freute einem selbstverständlich ja auch.
Tagessekretärin, Nachtsekretärin.
Magst du dich noch erinnern an unsere Anfangszeiten? Jetzt haben wir doch auch so richtig gemolochert.
Jetzt überhaupt nicht mehr, genau. Jetzt
gehen wir genau. Immer noch vier
daheim. Ja, genau. Aber dann ist in dem Fall die Memoiren, oder was ist denn? Sind das Memoiren? Wie heisst das?
Nein, also der Peter Kamber hat eine Doppelbiografie geschrieben über den Wladimir Rosenbaum und seine erste Frau, der Stalin Valagin. Und es gibt aber auch Memoiren oder Briefe. Also er trägt das zusammen. Was genial ist an dieser Doppelbiografie ist, er lässt die zwei Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller sehr oft selber zu Wort kommen. Also Originalzitat. Und also ich verschling's.
Geht bei mir genauso.
Ja, dann haben wir einen super Buchtipp für den Sommer.
Bevor wir jetzt endlich starten und weitermachen mit Artikel für Artikel, machen wir noch ein Feedback zum Artikel 168, StPO. Einverstanden?
Sehr gut, ja.
Also ich muss mich da entschuldigen. Ich habe wieder mal vorschnell und unreflektiert Sachen behauptet. Ich habe nämlich gesagt, in den USA sei alles völlig anders. Es sei die absolute Ausnahme und all das sowieso die Aussage verweigern. Und das gibt eigentlich einen Grund, den ich nicht gesehen habe, wo uns aber unsere lieben Klugscheisser, herzliche Grüße von uns zwei, unsere zwei Klugscheisser-Kollegen, uns darauf aufmerksam gemacht haben. Sie haben in unserem WhatsApp-Chat das Folgende geschrieben: habe soeben euren Podcast zur Zeugnisverweigerung angehört. Darin äußert insbesondere Gregi, eben genau, seinen Staunen darüber, dass Beschuldigte in den USA standardmäßig nicht aussagen. Der Hauptgrund dafür liegt darin, dass sobald der Beschuldigte als Zeuge im amerikanischen Prozessrecht sagt, er tatsächlich als Zeuge aussagt, seine frühere Verurteilung und sein übriges Vorleben in das Verfahren eingeführt werden können. Solange er schweigt, sind diese tabu. Das ist halt auch eine Folge vom Juryprozess. Es ist so, die sagen praktisch nie aus, aber aus ganz anderen Gründen.
Also aus taktischen Gründen, weil man nicht mit Vorstrafen konfrontiert werden oder mit dem Vorleben. Ich finde das schon noch eine interessante Rechtsprechung. Und im Hintergrund ist ja dann die grosse Frage, wie sehr lässt sich eine Jury von so Vorverurteilungen beeinflussen in ihrem Empfinden vom Schuldpunkt. Und wenn man jetzt das Schweizer Prozessrecht anschaut, dann ist ja die Vorverurteilung hat ja sehr oft, man hat zumindest das Gefühl, auch eine präjudizierende Wirkung.
Absolut. Es ist natürlich, weil natürlich alle Richter volle Aktenkenntnisse haben. Das ist ja gerade im Juryprozess natürlich anders. Die absolute Unmittelbarkeit, du verwendest nur das, wo du aufsuchst und die Informationen, die du aufnimmst im Rahmen von einem mündlichen Verfahren.
Mhm. In den USA ist es, glaube ich, eben so, dass das Gericht muss wie eine Abwägung machen muss. Lässt man die Diskussion über die Vorstrafe zu, ja oder nein? Und scheinbar haben sie jetzt relativ viel ermessen. Aber das zeigt mir auch, ist natürlich jetzt irgendeine reine Fernsicht, dass die sich doch schon sehr als Ware vom Prozessrecht verstehen. Was man ja mitunter in unseren Gefilden nicht immer den Eindruck hat.
Du meinst jetzt die Richterin oder der Richter?
Ja, dass die viel mehr, weißt, weggehen, oder? Weil der Staatsanwalt ist dann einfach naturgemäß näher. Sie sind Staatsangestellte, man ist sich näher, man hat jetzt haben wir auch Cafeteria. Und dass man einfach sieht, hey, ich bin eine ganz wichtige Kontrollinstanz. Es gibt ein Zwei-Parteien-System-Verfahren und ich kann Recht sprechen.
Also der Richter tut nicht einmal Recht sprechen, nach meiner Wahrnehmung. Er kann höchstens noch Strafmaß vorlegen.
Das stimmt. Sie müssen sicherstellen, dass es einen fairen Prozess gibt.
Ganz genau. Sie sind Watchdog für einen fairen Prozess und nur das. Und wenn das Verfahren eben unfair ist und nicht fair ist, ich glaube Mistrial heisst das, dann zack, bumm, fertig aus, eingestellt, auf Nimmerwiedersehen und der Beschuldigte kann gehen. Also sehr streng. Und, aber eben völlig anders aufgestellt. Ich meine, dort entscheidet die Staatsanwaltschaft völlig allein. Die Staatsanwaltschaft und auch die Verteidigung machen ja Interviews mit ihren Zeugen voran. Die hat ja nicht protokolliert, wird voran vorbereitet, man übt das. Und nachher ist einfach dort der Meinheit, das hat so einen hohen Stand, also dass jemand sich eine Meinheit leistet. Ich weiss, das wird vermutlich extrem hart bestraft, nehme ich mal an. Man geht davon aus, jemand, der auf die Bibel schwört oder auf die Verfassung schwört, wird auch die Wahrheit sagen. Und das sind andere Gefilde.
Es ist ja rührend aus meiner Sicht, dass man sich einen Richter vorstellt, der ganz streng und vorsichtig abwägt, tut man jetzt die Vorstrafe der Jury bekannt geben, der Geschworenen, ja oder nein, weil man Angst hat, dass das die Jury dazu veranlasst, einen mit einer kriminellen Vergangenheit eher zu verurteilen. Und das erachtet man als unfair. Das Feingefühl für diese Nuancen wünsche ich mir in der Schweiz auch.
Genau. Wieso soll das mit der amtlichen Verteidigung so wahnsinnig gut machen in den USA? Das schlägt wieder zurück. Also man kann ja eben das Beste aus allem gibt doch einen super Strafprozess.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Und jetzt schnapp dir doch einen Kaffee, einen verdammt guten Kaffee, wie der Agent Cooper sagen würde, und viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.